Deutschlandfunk. Marktplatz.
Mit Markus Wolf am Mikrofon. Herzlich willkommen zum Marktplatz. In den nächsten anderthalb Stunden geht es hier ganz ohne Gewinnerzielungsabsicht um die Flohmärkte des Internets, Second-Hand-Plattformen, also Orte, an denen im Internet gebrauchte Güter verkauft werden können. Die wohl bekannteste ist wohl die Plattform Kleinanzeigen, ehemals eBay-Kleinanzeigen. Einen echten Second-Hand-Boom gibt es seit einigen Jahren, sowohl in Form echter Geschäfte als auch online. Und das sowohl, weil Menschen preislich sparen wollen, aber vermutlich auch, weil sie stärker auf die Nachhaltigkeit ihrer Käufe achten. Das klingt erstmal alles sehr harmonisch, der Verkauf von Privat zu Privat, sorgt aber unter Umständen für ganz eigene Probleme. Denn man fragt sich vielleicht, welche Rechte gelten eigentlich bei solchen Verkäufen, wenn zum Beispiel die versprochene Qualität nicht stimmt? Wie sieht es aus mit Haftung und Gewährleistung? Und ich bespreche das natürlich nicht allein, sondern habe kompetente Begleitung von Mario Fischer. Er ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Technischen Hochschule Schweinfurt-Würzburg und Experte für E-Commerce. Hallo Herr Fischer.
Hallo, ich grüße Sie. Ich bin Professor für E-Commerce, nicht für Wirtschaftsinformatik. Das war meine Grundausbildung vor gefühlt 70 Jahren.
Alles klar, pardon, dann entschuldige ich mich direkt am Anfang hier dafür. Genau, dann haben wir Philipp Witzmann noch in der Leitung. Der sitzt in unserem Berliner Funkhaus und ist Geschäftsführer der Nachbarschaftsplattform nebenan.de.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Hallo Herr Witzmann. Und Sebastian Günnewig ist hier bei mir im Studio. Er ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt E-Commerce aus Köln.
Ja, schönen guten Morgen zusammen.
Und für all diejenigen, die zum ersten Mal zuhören, das hier ist eine interaktive Sendung. Das bedeutet, dass Sie Ihre Fragen gern loswerden können per Telefon oder für die Scheuen per E-Mail. Die Telefonnummer ist 00800 4464 4464 und per Mail können Sie sich melden an marktplatz@deutschlandfunk.de. Und um diesen Markt mal besser zu verstehen, würde ich gerne eine erste Frage mal an Herrn Fischer richten. In den letzten Jahren gab es ja einen enormen Boom bei Secondhand-Käufen. Wie genau lässt sich der erklären? Was reizt die Menschen am Secondhand-Kauf?
Ja, ich glaube, das sind im Wesentlichen zwei Dinge. Zum einen ist natürlich Secondhand sehr viel nachhaltiger und viele Menschen sind ja da etwas sensibler geworden. Wenn es darum geht, die Umwelt etwas zu schonen. Und da ist natürlich der Gebrauchtkauf eigentlich über alle Kategorien was Vernünftiges. Bevor man Dinge wegwirft, die noch jemand nutzen kann, macht es natürlich Sinn, sowas über Plattformen entsprechend weiterzugeben. Das, glaube ich, ist das eine. Und aktuell haben wir natürlich durch das ganze Thema Pandemie und auch die Kriegssituation, die Inflation, denke ich, auch viel Sorge und auch Geldprobleme bei Menschen, die halt dann auch jeden Euro zwei- oder dreimal umdrehen und sich überlegen, ob es denn wirklich was Neues sein muss oder ob man Kleider oder auch bestimmte elektronische Geräte vielleicht auch einfach mal gebraucht kauft.
Jetzt eine Frage, die gebe ich gleich mal an Herrn Witzmann weiter. Sehen Sie das denn auch auf Ihrer eigenen Plattform, auf nebenan.de? Das ist ja eher doch eine Nachbarschaftshilfe-Plattform, aber es verkaufen ja auch Leute Gegenstände.
Ja, genau. Also ich würde das eigentlich eins zu eins unterstreichen. Wir haben gesehen, dass ich glaube allgemein im E-Commerce hat die Pandemie einen sehr großen Boom ausgelöst. Und ich glaube, der hat sich einfach weitergetragen und jetzt verbunden mit der Preissensitivität hat sich und einem verantwortungsvolleren Umgang mit unserer Natur und auch den Folgen von zu viel Konsum von neuen Dingen hat sich das tatsächlich auch bei uns manifestiert und wir sehen sehr stark, dass der Austausch und der bei uns werden ja nicht nur Dinge verkauft, sondern Leute verschenken sich Dinge und leihen sich Dinge, dass das tatsächlich sehr stark weiter wächst, auch unverhältnismäßig stark zu unserer Nutzerbasis tatsächlich. Also es wird sehr signifikant mehr genutzt.
Und vielleicht mal noch aus Interesse eine Frage, was wird denn mehr genutzt, der Verkauf und Ankauf von Gegenständen oder eher das Verleihen? Können Sie das überhaupt abbilden oder erfassen?
Also wir sehen das tatsächlich. Also in unserem Marktplatz selber wird tatsächlich das Verschenken und Verleihen, das Verschenken und Verkaufen unserer NutzerInnen sehr stark forciert. Und da sehen wir so ein 50-50 Aufteilung. Und das Verleihen selber passiert nicht im Marktplatz direkt, sondern in der Plattform. Und das ist in der im Gesamtvolumen nicht so stark wie die Dinge, die im Marktplatz passieren. Das heißt, da würde ich sagen, das Verleihen ist nicht so stark, ist aber ein ganz oft genutzter Fall, den unsere NutzerInnen machen. Messbar wirklich sehen wir nur, was im Marktplatz passiert. Und das sind 50-50 Verkaufen und Verschenken.
Genau. Mhm. Herr Günnewig, Sie sind ja Rechtsanwalt hier auch speziell in der Kanzlei für E-Commerce in Köln. Sind solche Fälle von Verleihplattformen, fallen die auch bei Ihnen an oder sind das dann eher Verkäufe speziell und Fragen von Verkäufern und Käufern?
Also die Leihprozesse und Verfahren diesbezüglich sind sehr überschaubar. Also im Regelfall geht es sich tatsächlich um Kaufverträge, beidseitig.
Und was sind da die häufigsten Fragen, sag ich mal, kann man das sagen? Oder vielleicht kommen wir auch gleich, da tauchen wir noch mehr zu ein, aber vielleicht können Sie ja mal sagen, was, sag ich mal, in Ihrer Berufspraxis am häufigsten anfällt.
Also das ist tatsächlich sehr mannigfaltig. Ein Problembereich ist natürlich der Transport, der Versand. Was passiert, wenn ein Produkt, eine Bestellung nicht ankommt? Dann gibt es natürlich die Problematik, was passiert, wenn ich defekte Ware bekomme, die vielleicht vorher nicht genauso ausgeschildert war. Und ein anderes großes Problem ist das Problem, wenn ich auf einmal mit einer Abmahnung konfrontiert werde im scheinprivaten Bereich. Aber das betrifft ja dann eher das Wettbewerbsrechtliche und nicht das Kaufvertragsrechtliche.
Also wir hören jetzt schon mal so ein bisschen Fälle, wo es knirscht, vielleicht auf diesen Plattformen. Genau, wir haben gerade gehört, es ist ein sehr großer Markt, ein wachsender Markt auch, aber auch in gewisser Weise ein Kulturphänomen. Es gibt sogar eigene Social-Media-Accounts, die nur Konversationen zwischen Nutzerinnen und Nutzern auf Kleinanzeigenplattformen zum Thema haben. Und mein Kollege Gregor Lischka fasst für uns einmal zusammen, welchen Reiz diese Portale ausüben.
Von der antiken Kommode, dem gebrauchten Toaster bis hin zu einem Stück der Wuppertaler Schwebebahn. Auf Online-Kleinanzeigenportalen findet man so ziemlich alles. Vorausgesetzt natürlich, man bringt die nötige Geduld mit, sich durch eine Flut von Anzeigen zu kämpfen, die zum Teil durchaus kreativ umschrieben sind. Aus der kaputten Waschmaschine wird da schnell ein echtes Do-it-yourself-Projekt für Bastler. Wer auf Online-Kleinanzeigen einkauft, braucht also ein gutes Stück kritische Urteilskraft, die guten von den weniger guten Angeboten zu trennen. Erfüllt man diese Voraussetzung, dann sind die Flohmärkte des Internets aber ein wahres Paradies für all diejenigen, die ein echtes Schnäppchen suchen und die zugleich in der hohen Kunst des Feilschens geübt sind.
Moin, ich würde den Stuhl für 20 Euro nehmen.
Das ist mir zu wenig.
Was? Aber der Stuhl steht doch noch mit 20 Euro in der Anzeige.
Ja, aber die Anzeige ist schon seit über einem Monat online. Da ändern sich die Preise.
Was ist denn das für eine Logik? Aus welchem Grund sollte der Stuhl denn jetzt plötzlich teurer sein als vor einem Monat?
Inflation.
Dialoge wie diese werden von Nutzern in Internetforen als Screenshots geteilt und 10.000-fach geklickt. Gerät man an einen solch besonders dreisten Fair- oder Ankäufer, lautet die oberste Devise, auch auf Online-Kleinanzeigenportalen, immer höflich bleiben. Nicht so höflich ist allerdings das, was dort auch immer wieder vorkommt. Auf jedem virtuellen Basar gibt es nämlich auch viel Betrug. Von gefälschten Markenschuhen bis hin zu trickreichen Angeboten, die nur auf eine Vorauszahlung abzielen. Im wilden Westen des Warenhandels ist alles möglich. Zuverlässigkeit ist also eine wichtige Währung auf diesen Portalen und über wie viel ein Verkäufer davon verfügt, das lässt sich in der Regel bei seinen Profilbewertungen in Erfahrung bringen. Das kann einen nicht nur vor Betrug schützen, sondern auch jede Menge Zeit sparen. Ein echter Kleinanzeigen-Klassiker läuft nämlich so ab. Man meldet sich, vereinbart einen Termin und just in dem Moment, wo man vor der Tür des Verkäufers steht, kommt die Nachricht aufs Handy, dass gerade eben jemand anderes schon den Artikel abgeholt hat. Aber nicht nur die Verkäufer können sich als unzuverlässig erweisen, wie dieser zum Internet-Hit gewordene Kleinanzeigen-Dialog belegt.
Hey, Navi sagt, ich bin um 13.15 Uhr zum Abholen da.
Gut.
Bin gleich da.
Okay.
Wird 14.10.
Das ist aber nicht gleich. Ich bin jetzt schon rausgegangen.
Ach, sorry. Ich hab's mir wieder anders überlegt. Ich dreh wieder um. Schönen Tag noch.
Wer auf Online-Kleinanzeigenportalen unterwegs ist, der sollte also nicht nur Urteilskraft und Verhandlungsgeschick, sondern auch eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringen. Online-Kleinanzeigenportale sind nämlich so viel mehr als einfach nur eine praktische und günstige Möglichkeit, Dinge zu kaufen und zu verkaufen, die sonst vielleicht im Müll landen würden. Sie sind eine faszinierende Mischung aus Flohmarkt, Schatzsuche und Abenteuer.
Ein Beitrag von Gregor Lischka. Das waren jetzt erstmal relativ skurrile Fälle. Wenn Sie eigene Fälle zu erzählen haben, können Sie gern anrufen oder uns schreiben. Und wir bekommen auch schon einige Mails rein. Und ich möchte mal eine Frage direkt an Herrn Günnewig geben und das ist wahrscheinlich auch eine der häufigsten Fragen, nämlich ab wann wird man denn zum gewerblichen Verkäufer eigentlich? Denn Menschen verkaufen ja teilweise relativ viel und soweit ich es richtig verstehe, ist es dann auch irgendwann nicht mehr steuerfrei, was man da verkauft. Das geht vielleicht zusammen, sind vielleicht auch zwei Fragen, aber wann sozusagen wird man vom Privatkäufer zum Verkäufer, zum gewerblichen Verkäufer?
Ja, das ist eigentlich eine sehr spannende Frage, weil es da keine feste Grenze gibt, ab wann man dann als gewerblicher Verkäufer eingestuft wird, sowohl im wettbewerbsrechtlichen als auch im steuerrechtlichen. Das sind fließende Grenzen. Fangen wir vielleicht mit der steuerrechtlichen Betrachtung an. Da ist es so, das Finanzamt muss da immer eine nachhaltige Umsatztätigkeit mit einer Gewinnerzielungsabsicht sehen. Alles andere wird vom Finanzamt im Zweifel als Liebhaberei oder als private Tätigkeit, als Hobby eingestuft. Da ist die Hürde schon natürlich in gewissermaßen gegeben, wenn aber unsicher bestehen, empfehlen wir da im Zweifel immer beim Finanzamt, das für einen zuständig ist, anzufragen, die Verkäufe offen zu legen und im Normalfall sollte es dann auch keine Probleme geben. Bei der wettbewerbsrechtlichen Einschätzung ist das etwas diffiziler, weil da ganz viele Faktoren reinsprießen. Also zum einen natürlich als Kernbewertungspunkt die Anzahl der Verkäufe und die Anzahl der Angebote. Es ist aber so, dass schon 4, 5 Angebote im Monat zu einer gewerblichen Tätigkeit führen können oder zu einer Annahme einer gewerblichen Tätigkeit, wohingegen in anderen Fällen erst 40 oder 50 Verkäufe im Monat zu einer solchen führen. Das hängt dann wiederum von anderen Faktoren ab. Was für eine Art von Produkten biete ich an? Sind es Neuware? Sind es gleichartige oder sogar identische Waren? Und vor allem sind es hochpreisige Waren? Also ein gutes Beispiel, wenn ich ganz teure Mäntel oder Autos verkaufe, vielleicht sogar als Neuware oder nahezu Neuware, dann kann ich sogar mit 2 Verkäufen über 2, 3 Monate schon als gewerblicher Anbieter zu klassifizieren sein. Verkaufe ich hingegen meine CD-Sammlung oder Briefmarkensammlung, bedarf es im Regelfall einer deutlich höheren Anzahl von Verkäufen, Bewertungen und Transaktionen.
Also ein Stück weit geht es auch um die Intention, die dabei eine Rolle spielt. Vielleicht gebe ich die Frage mal weiter an Herrn Fischer. Wir haben ja eben über die Intention von Käuferinnen und Käufern gesprochen, wo es auch um Nachhaltigkeit geht, auch um Preissensibilität. Wissen wir denn mehr darüber, was Leute treibt, auf diesen Plattformen zu verkaufen?
Naja, das sind natürlich auf der einen Seite Dinge, dass man mal entrümpelt, dass es vielleicht irgendwo eine Erbschaft gegeben hat, wo Dinge aufzulösen sind und man sagt, ich will es nicht auf den Recyclinghof bringen oder irgendwie in den Müll schmeißen. Natürlich kann man auch, das passiert ja auch häufig, wenn man dann von Verwandten, Bekannten, Nachbarn hört, ich habe die und die und die Dinge auf eBay beispielsweise oder Kleinanzeigen verkauft und so viel verdient. Dann fangen Menschen an zu überlegen und sagen, Mensch, schade, ich habe hier das ein altes Tape-Deck rumstehen oder dieses oder jenes. Ich versuche doch mal, das zu verkaufen. Hat natürlich schon auch so einen gewissen Gamification-Reiz, wenn dann sowas versteigert wird, beispielsweise wie bei eBay, dann da reinzugucken jeden Tag und man sieht dann, wie die Gebote steigen und die Spannung steigt dann natürlich zum Ende der Auktion. Das ist schon auch sowas, ja, wo der Spieltrieb des Menschen ein bisschen mit angeheizt wird. Kann ich mir schon vorstellen. Ich wollte übrigens noch was loswerden zu dem Thema steuerlich und gewerblich. Man muss alle, die tatsächlich etwas mehr verkaufen auf den größeren Plattformen, mal ins Gedächtnis rufen, dass, soweit ich da informiert bin, die deutschen Steuerbehörden Zugänge haben zu diesen Plattformen und da reingucken können und sozusagen mitfiltern, welcher Nutzer verkauft denn wie viel, in welcher Frequenz, in welcher Höhe. Und dass dann eben entsprechend Kontrollmeldungen an die zuständigen Finanzämter rausgehen und das Finanzamt dann die Steuererklärung abwartet und guckt und kommt dann jeweils auf die Steuerzahler zu und sagt, hast du da Dinge verkauft, so und so. Ist manchmal nicht einfach. Ich habe von einem Bekannten so einen Fall gehört, da ging es um eine größere Eisenbahnsammlung aus einer Erbschaft, die derjenige dann einfach über eBay verkauft hat, immer wieder Stück für Stück. Und da gab es dann tatsächlich, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber tatsächlich Probleme im Finanzamt, weil es wohl ein höherer Betrag war. Und halt viele kleine Eisenbahnen und Eisenbahnteile, also die Frequenz war dann auch sehr hoch. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und wie der Kollege schon gesagt hat, im Zweifelsfall am besten vorher mit dem Finanzamt sprechen, ganz offen, weil wenn es um nennenswerte Beträge geht, die Rückzahlungen können dann sehr, sehr bitter sein, weil da ist das Finanzamt sehr unerbittlich dann, was solche Themen angeht, bis dahin, dass es natürlich auch Strafen geben kann, was natürlich keiner will. Also auch da würde ich empfehlen, vorab sich zu informieren, denn es gilt ja wie immer der alte Grundsatz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
Genau, das ist meines Wissens nach seit 2023 der Fall durch das Plattformensteuertransparenzgesetz. Herr Günewig nickt auch. Das ist ja das, was Sie auch eben erklärt haben, ne? Dass man sich schon im Zweifel besser präventiv mit dem Finanzamt zusammensetzt, wenn man da schon in eine Richtung kommt von regelmäßigen Verkäufen und eventueller gewerblicher Tätigkeit.
Ja, also genau, Sie haben mittlerweile sogar die Verpflichtung der Plattform, je nachdem in welchem Bereich da Verkäufe erfolgen, sei es jetzt diese Gewerblichkeit, sei es aber auch markenrechtsrelevante gewerbliche Schutzrechte, gibt es Meldepflichten von Plattformen. Und das heißt, diejenigen Verkäufer, die denken, ich fliege und im unterm Deckmantel des Privaten und in der Anonymität des Internets, dem ist halt ganz klar nicht so. Also es ist ja schon so, wenn mehrere Artikel regelmäßig pro Monat verkauft werden, sollte man das abklären lassen, entweder durch einen Rechtskundigen oder am besten halt, wenn es die steuerrechtliche Betrachtungsweise geht, direkt durchs Finanzamt auch.
Herr Witzmann, Sie betreiben ja selber so eine Plattform mit nebenan.de. Ist das bei Ihnen auch ein Thema gewesen, als dieses Gesetz eingeführt wurde und man sozusagen dann Steuermeldungen an die Finanzämter geben musste?
Ja, natürlich haben wir das diskutiert und uns da auch sehr intensiv beraten, auch mit juristischer Unterstützung. Und bei uns ist das Thema, ich musste gerade sehr lächeln bei dem Beitrag, weil ganz viele der Dinge treffen halt bei uns nicht zu. Wir sind halt, dadurch, dass wir eine Nachbarschaftsplattform sind, die den vordergründigen Auftrag hat oder das Ziel hat, Menschen zusammenzubringen, weil wir an die Kraft der Gemeinschaft glauben, ist tatsächlich der Marktplatz bei uns so ein Nebenprodukt, so möchte ich es mal ausdrücken. Und der ist dadurch begrenzt, dass quasi die Dinge nur in der Nachbarschaft verkauft, verliehen, verschenkt werden. Und dadurch ist es halt total, ich sag mal, uninteressant für gewerbliche VerkäuferInnen. Und wir sehen unseren Marktplatz tatsächlich wie das digitale schwarze Brett. Und genauso wird er auch genutzt. Also wir können es A nicht erfassen, weil wir wissen nicht, welche Verkäufe werden tatsächlich getätigt, sondern wir geben die Möglichkeit, dass NutzerInnen sich dort austauschen. Das hat viele positive Effekte für die VerkäuferInnen, die strukturiert mit Gewinnerzielungsabsicht verkaufen wollen, sind wir per Reichweite sozusagen einfach nicht interessant genug und deswegen durch diese schwarze Brett, das wir digital abbilden, haben wir uns da darauf geeinigt, dass das für nebenan.de sozusagen nicht zutrifft.
Und gleichzeitig arbeiten Sie ja doch ein Stück weit als Unternehmen, müssen ja auch irgendwie die Einkünfte und sozusagen Ihre Mitarbeiter bezahlen. Wie genau finanzieren Sie denn diese Plattform? Also dann über Werbeanzeigen, die Kunden schalten können in den Kiezen jeweils, oder?
Genau, also wir haben für tatsächlich Kleingewerbe, wir haben über 200.000 Restaurants, Kleingewerbe, kleine Dienstleister, die an der Plattform angemeldet sind und dann ein aktives Gewerbeprofil haben. Aber auch da, diese tätigen keine Verkäufe, sondern die weisen halt auf ihr Angebot im Laden hin, weil wir natürlich auch dort wieder sehr nachbarschaftlich unterwegs sind. Wir haben auch Werbeanzeigen und wir haben auch sehr viele große Partnerschaften zu inhaltlichen Themen, die wir sehr gut mit der Plattform besetzen. Genau.
Jetzt ist ein Thema, was hier auch schon mehr aufploppt in den Mails, die wir bekommen, die Frage von Garantie bei Privat-zu-Privat-Verkäufen. Ich gebe das mal an Herrn Günewig. Muss denn ich als Verkäufer explizit hinschreiben, dass es keine Garantie gibt, keine Gewährleistung, oder ist es sozusagen ohnehin bei Privat-zu-Privat-Verkäufen ausgeschlossen?
Ja, also auch ein interessanter Punkt, der uns regelmäßig beschäftigt. Also zum einen muss man unterscheiden zwischen Gewährleistung und Garantie. Garantie sind freiwillige Leistungen, die der Hersteller oder gegebenenfalls auch der gewerbliche Händler anbietet. Dann darüber hinaus gibt es die gesetzliche Gewährleistung, die bei jedem Kauf, Gebrauchtgüter sind es im Regelfall 12 Monate Gewährleistung, Neuwaren 24 Monate anbieten muss, in Anführungszeichen. So, das bedeutet, ein gewerblicher Anbieter kommt da gar nicht drum herum. Der private Anbieter wiederum kann das durch eine Vereinbarung durchaus ausschließen. Dann muss er es aber auch explizit vereinbaren oder in die Artikelbeschreibung mit aufnehmen quasi, also vor dem Kauf, beispielsweise durch einen Satz unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Damit kann sich dann der private Verkäufer der Gewährleistung entziehen.
Und wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Waschmaschine kaufen würde, die aber nicht ganz so funktioniert wie eigentlich angegeben, dann hätte ich das Problem, dass ich sie richtig hätte prüfen müssen, weil es ja keine Gewährleistung gibt.
Ja, jetzt betritt man natürlich noch einen anderen Raum, der sogenannten verdeckten Mängel, oder handelt es sich um einen verdeckten Mangel oder einen bekannten Mangel? Wenn ich als Verkäufer eine Waschmaschine anbiete, die einen Mangel hat, und mir ist das durchaus bewusst als Anbieter, dies wird dann in der Artikelbeschreibung verschwiegen, dann bin ich sogar in einer Täuschung, arglistige Täuschung wird das juristisch genannt, so dass zum einen diese Gewährleistung diesbezüglich nicht ausgeschlossen werden kann oder es sogar auch Anfechtungsgründe für den Käufer gibt, um diese Ware dann nachher auch zurückzugeben.
Prima, viele interessante Fragen, und wir sprechen weiterhin mit Mario Fischer. Er ist Professor an der Technischen Hochschule Schweinfurt-Würzburg und Experte für E-Commerce. Mit Sebastian Günnewig hier bei mir im Studio in Köln, Rechtsanwalt in einer Kanzlei, die sich auf E-Commerce spezialisiert hat. Und mit Philipp Witzmann, Geschäftsführer von nebenan.de. Und wir haben auch schon eine Hörerfrage. Herr Kraus aus Berlin ist mir zugeschaltet.
Ja, schönen guten Tag.
Hallo. Ja, schildern Sie gern Ihren Fall.
Ja, mir ist ein Betrugsfall passiert, und zwar habe ich über eBay Kleinanzeigen ein technisches Gerät im Wert von 650 Euro kaufen wollen, und ich habe mich dabei beim Kaufen auf PayPal verlassen, weil PayPal hat ja einen sogenannten Käuferschutz, und den habe ich gewählt. Und was dann allerdings passiert ist, ist, dass das Gerät an eine andere Adresse zugestellt wurde. Und das geschah mit UPS, und dann habe ich auch geschaut, wo es denn genau hinging und was es für ein Paket war. Und da kam raus, das Paket, was verschickt wurde, war nur einen halben Kilo schwer, und das Gerät, was ich aber gekauft habe, sind eigentlich 4 Kilogramm Nettogewicht gewesen. Also es hat sich da offensichtlich um ein Fake-Paket, was verschickt wurde, gehandelt. Und aber mit Angabe dieser Versand-ID wurde damit der Kauf quasi bestätigt und das Geld wurde abgebucht von meinem Konto. Ich habe mich dann an PayPal gewendet und das eingereicht als Betrugsfall, und dem wurde nicht stattgegeben. Und ich habe die 650 Euro verloren, und das ist bei PayPal ganz schwer. Ich habe mich dann noch probiert, stundenlang durch irgendwelche Warteschleifen durchzuhören, irgendjemand zu erreichen, mit dem ich sprechen kann. Aber das war in diesem Moment, wo dem nicht stattgegeben wurde, nicht mehr möglich. Und ich stand so ein bisschen da, hatte auch nicht mehr Zeit, dann noch mehr zu investieren, Zeit, irgendwen zu erreichen. Und ich frage mich so ein bisschen im Nachhinein, das Ganze ist 2 Jahre her, was hätte ich noch machen können, an wen hätte ich mich wenden können, und wieso funktioniert dieser Käuferschutz in dem Moment nicht, wenn es so offensichtlich ist.
Ja. Ja, und interessant ja auch, man kauft ja auf einer Plattform, und dann gibt es einen Zahlungsanbieter, der sozusagen die Zahlung abwickelt. Bei wem meldet man sich da? Wer ist dann eigentlich zuständig für die Erstattung, falls es schief läuft? Herr Günnewig?
Ja, also gerade wenn PayPal als Zahlungsdienstabwickler, muss man sagen, eingeschaltet wird, ist der Ansprechpartner in solchen Fällen natürlich PayPal. Das heißt, PayPal muss fristgerecht dann eine Meldung eingereicht werden, dass die Ware nicht angekommen ist, dass eine falsche Ware oder eine beschädigte Ware angekommen ist. Da gibt es ganz konkrete Vorgaben, die PayPal in diesen Fällen bereitstellt. Wird von diesen abgewichen, also beispielsweise die Meldefristen nicht eingehalten, ist PayPal, wie man so schön sagt, aus dem Schneider. Heißt, braucht nicht zu erstatten, braucht sogar den Fall noch nicht mal weiter zu prüfen, weil einfach die Formalien nicht eingehalten wurden. Ist man innerhalb dieser Meldefristen und hat einen fundierten Vortrag, muss PayPal das dann tatsächlich im Einzelfall auch prüfen.
Herr Kraus, hat Ihnen das ein bisschen geholfen?
Das ist genau das, was ich natürlich gedacht habe. Mhm. Ich habe jetzt gesagt, das ist 2 Jahre her. Also der Vorfall war vor 2 Jahren. Es war wirklich so, die Ware kam nicht an. Mhm. Und dann habe ich bei UPS nachgehört, habe gemerkt, das Paket ist nicht wiegt nicht so viel, wie es sein sollte. Und die Lieferadresse ist nicht die Lieferadresse, die ich angegeben hatte, außerdem noch. Und das habe ich PayPal vorgetragen. Und trotzdem wurde dem Antrag, das macht man elektronisch, man kann auch gar nicht mit Leuten da sprechen, dem wurde nicht stattgegeben. Und daraufhin hat man gar keinen Button mehr in der App, irgendwas zu tun. Also das wurde quasi geprüft und abgelehnt. Und in dem Moment saß ich da und wusste gar nicht, an wen ich mich wenden konnte. Also wäre die Frage, geht man da zum Anwalt oder schickt man das an die Polizei? In dem Moment habe ich nichts dazu gefunden.
Ja, Herr Genöck.
Kann ich auch direkt gerne eingreifen. Also natürlich, der Anwalt ist immer ein guter Ansprechpartner in solchen Fällen, zumindest der Visierte weiß, was zu tun ist, aber losgelöst davon muss man natürlich auch hier wieder unterscheiden. Liegt tatsächlich eine Betrugsstraftat vor? Also jetzt nicht nur der Fall, ich habe vielleicht eine defekte Ware bekommen, obwohl ich eine einwandfreie bestellt habe. Das ist dann rein zivilrechtliche Auseinandersetzung. Aber ist hier ganz klar getäuscht worden, ist Geld eingenommen worden und die Ware nicht verschickt worden oder an einen falschen oder bewusst einen falschen Empfänger, dann sollte auch Strafanzeige bei den Ermittlungsbehörden, sprich bei der Polizei, erstattet werden. Jedes Bundesland bietet mittlerweile eine sogenannte Online-Wache. Das heißt, auch eine Strafanzeige kann man ganz bequem als Betroffener, als Verbraucher im Internet aufgeben oder im Zweifel halt auch wieder den Anwalt hinzuziehen. Und mit dieser Strafanzeige, über die Erstattung einer Strafanzeige erhält der jeweils Betroffene eine Bestätigung, sollte man sich dann notfalls per E-Mail, wenn die Schnittstellen nicht mehr bei PayPal funktionieren, an PayPal wenden, das einreichen und diesen Vortrag nochmal ergänzend zur Prüfung vorlegen.
Und lohnt das jetzt 2 Jahre später auch noch? Also könnte ich das jetzt immer noch bei der Online-Wache machen?
Sie kommen natürlich irgendwann in gewisse Verjährungsfristen rein. Die Straftat wäre so noch nicht verjährt. Das heißt, theoretisch wäre es, wenn es ein Betrug oder sogar wenn es ein regelmäßiger Betrug ist, sogar ein gewerbsmäßiger Betrug des jeweiligen. Bei PayPal werden Sie hier aufgrund der abgelaufenen Fristen im Zweifel dann keinerlei Erstattungen mehr bekommen. Sie haben als Käufer oder als Inanspruchnehmer dieser Dienstleistung oder Garantien von PayPal immer gewisse Obliegenheiten. Und Obliegenheiten heißt natürlich, möglichst schnell dann zu reagieren, wenn ich etwas feststelle, weil sonst natürlich PayPal auch keine Möglichkeit mehr hat, irgendetwas zu ermitteln, gegebenenfalls Gelder einzufrieren, die noch nicht ausgezahlt sind etc. Das heißt, nach 2 Jahren wären die Erfolgsaussichten wahrscheinlich sehr gering, insbesondere da es natürlich um einen nicht unerheblichen Betrag einerseits für Sie, für die Ermittlungsbehörden, aber wiederum für eine Bagatelle in Anführungszeichen, so blöd das jetzt klingen mag, handelt. Aber da würden jetzt dann nicht die großen Ermittlungsverfahren aufgerollt werden, weil die Ermittlungsbehörden da natürlich auch entsprechend ausgelastet sind.
Ja, na klar.
Alles klar, Herr Kraus, ich hoffe, wir konnten Ihnen ein wenig helfen, auch wenn es jetzt vielleicht etwas zu spät ist. Aber vielen Dank für die Schilderung. Beste Grüße. So, ich will mal Herrn Fischer und Herrn Witzmann noch mit hineinholen. Jetzt sprechen wir so ein bisschen über die Frage von Betrugsmaschen oder vermeintliche Betrugsmaschen auf diesen Plattformen. Vielleicht die Frage zuerst an Herrn Fischer. Ist es denn so, dass es auf diesen Secondhand-Plattformen, sag ich mal, online das Thema Betrug eher eine Rolle spielt als jetzt auf Firsthand- oder Nicht-Secondhand-Plattformen? Oder ist das eine Illusion?
Also sicherlich schon, weil überall da, wo natürlich viel Traffic ist und wo man damit vielleicht auch Leute, die etwas unbedarfter sind in ihren Einschätzungen, über den Tisch ziehen kann, das zieht natürlich das graue oder das dunkle Gewerbe an. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten, jetzt einen unbedarften Käufer, der vielleicht noch unerfahren ist oder noch wenig Käufe oder Verkäufe gemacht hat, ja, zu übervorteilen. Oft ist es dann so, dass dann mit irgendwelchen mitleiderregenden Storys per Mail oder per Formular eine Situation geschildert wird, dass man jetzt gerade aktiv den normalen Plattformkommunikationsweg nicht nutzen kann und sagt, ob man nicht per Mail mit einem Link über PayPal oder über eine andere Bezahlplattform das regeln könnte. Und da hat man natürlich dann immer ein Problem. Als Betrogener sozusagen, weil dann natürlich auch schon kein Käuferschutz mehr greift, wenn die Bezahlung außerhalb läuft, weil man natürlich mit solchen Bezahllinks auch sehr viel Unwesen treiben kann. Also wenn man nicht direkt über die Plattform auf den Button drückt und weitergeleitet wird, sondern man kriegt einen Link per E-Mail beispielsweise und sagt, bezahl doch dahin aus den und den Gründen. Wie gesagt, immer etwas herzzerreißend. Ja, und dann kann Folgendes passieren, dass jemand irgendwo eine Fake-Auktion macht von irgendeinem Gerät, jetzt als Beispiel, was er gar nicht hat. Bilder gibt es ja genug im Internet. Jemand ersteigert oder kauft es und dann geht es darum, quasi die Bezahlung zu schicken. Und dann gibt man einfach die Mailadresse des anderen, also man kauft selber irgendwas, gibt die Mailadresse der anderen Auktion einfach weiter und dann bezahlt quasi der eine den anderen und man kriegt selber die Ware geschickt. Also man schickt nicht einen eigenen Bezahllink, sondern den von dem anderen Kollegen, der vermeintlich bei einem was gekauft hat. Und schon wird das Geld überwiesen und ich kriege da eine Ware zugeschickt, obwohl ich selber gar nichts bezahlt habe. Ne? Tauche ich dann natürlich entsprechend unter. Also insofern ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Tipp, jedwede Art von Kommunikation oder Handlung immer nur in der jeweiligen Plattform zu machen, sei es jetzt Kleinanzeigen oder eBay oder wie auch immer, nicht per Mail gesondert zu kommunizieren und auch nicht, außer jetzt geht um sowas wie Nachbarschaft oder so, wo natürlich ein höheres Vertrauen da ist, eine Handynummer rauszugeben und die Sache dann per Handy zu machen, um irgendwelche Gebühren zu sparen. wie gesagt, man hat dann gleich das Problem, der Käuferschutz greift nicht. Man hat möglicherweise gar keinen Kaufvertrag, weil es nicht dokumentiert ist. Was wiederum auch gleich ein Tipp ist, bei Sachen, die einem vielleicht zweifelhaft vorkommen oder generell, sollte man einfach von allen Kommunikationen auch über die Plattform einfach einen Screenshot machen, damit man nachher leichter dokumentieren kann, sei es bei der Polizei, sei es beim Rechtsanwalt oder was auch immer. Also da helfen Screenshots dann natürlich unheimlich, weil da auch immer ein Zeitstempel mit dabei ist und dokumentiert wird, wer hat was genau gesagt.
Da freut sich auch der Anwalt, der mir gegenübersteht. Herr Witzmann, das sind ja alles Probleme, die ein Stück weit mit digitaler Bezahlung zu tun haben, ne? Und ich vermute jetzt mal, dass ein Großteil der Bezahlungsvorgänge bei Ihnen dann einfach so abläuft, wenn die Leute bei ihren Nachbarn ein Produkt abholen und dann was bezahlen, dann läuft es einfach in Cash ab und es gibt sozusagen gar nicht so eine Betrugsanfälligkeit. Ist das eine richtige Vermutung?
Genau, es ist absolut richtig. Auch wir sehen, dass das immer mal wieder Wellen gibt, wo Leute das versuchen. Aber dadurch, dass wir halt echte Nachbarn sind, die bei uns in ihren jeweiligen Nachbarschaften angemeldet sind, fehlt halt die Größe der Skalierungsmöglichkeit für BetrügerInnen. Und tatsächlich ist es so, dass einfach NachbarInnen uns sehr schnell aufmerksam machen, wenn jemand da ist in der Nachbarschaft, der sagt, er möchte das alles nur per Bezahllink oder PayPal oder sonstiges, weil tatsächlich 90% der Transaktionen passieren an der Haustür. Also die Menschen fahren dann hin zu den NachbarInnen, holen die Sachen dort ab und bezahlen das halt vor Ort. Wir sehen tatsächlich lustigerweise sogar sehr häufig auch Links von anderen Plattformen, wo dann einfach drin steht, für die NachbarInnen ein Stück Kuchen abzugeben und solche Geschichten. Also es ist tatsächlich das Vertrauen und die persönliche Begegnung, die sorgen natürlich dafür, dass einfach das Betrugsrisiko signifikant sinkt.
Ein Problem, was ich vielleicht bei so einer Plattform wie nebenan annehmen würde, wäre ja, dass ich mir eine Bohrmaschine leihe vom Nachbarn und sie dann kaputt geht. Das ist ja eher eine Frage von Versicherungsschutz oder vielleicht Haftpflichtversicherung. Ist das ein Problem, was bei Ihnen dann öfter auftaucht? Weil irgendwie gehe ich ja dann schon mit Produkten um, die eigentlich einer anderen Person gehören.
Ja, richtig. Auch da sehen wir, dass wir wirklich nur marginale Fälle haben. Also es kommt schon mal vor, dass was kaputt geht und die NachbarInnen sich da nicht einigen. Aber auch da ist es ja so, im Zweifel sieht man sich halt mehrfach und in der Regel einigen sich die NachbarInnen. Also ne, wir hatten schon mal genau den Fall, dass die Bohrmaschine kaputt geht oder ein Beamer ausgeliehen wird und dann beschädigt zurückkam. Aber da vermitteln wir, weil wir aktiv nicht an der Transaktion beteiligt sind. Und das gibt, ich glaube, die kann ich an einer Hand abzählen, die Fälle, die im Jahr, die wirklich hochkochen und die in irgendeiner Art und Weise wirklich eine Moderation bedürfen.
Ja, interessant. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Lohse. Und Frau Lohse, vielleicht können Sie kurz sagen, von wo Sie anrufen. Und es geht bei Ihnen, wenn ich das richtig sehe, um Diebesgut im Internet.
Ganz genau. Ich rufe an aus Göttingen und wir hatten jetzt den Fall, dass etwas geklaut wurde und einen Tag später auf Kleinanzeigen wieder verkauft wurde in einer anderen Stadt, nicht weit von uns. Und wir hatten das auch als gestohlen gemeldet bei der Polizei und sind dann auch mit dieser Anzeige wieder zur Polizei gegangen und haben gezeigt, das ist wahrscheinlich das gleiche Instrument, weil das sehr besonders ist. Also das ist ziemlich speziell.
Worum geht es genau? Dann, um welches Instrument, falls man das kennt?
Es ging um eine Tuba.
Okay.
Genau, also auch eine besondere Tuba. Und genau, und die meinten dann aber, da kann man nichts machen, solange man die Seriennummer nicht hat. Und der Verkäufer wollte auf Nachfrage, also hatte sich dann nicht mehr gemeldet und auf Nachfrage, ob er die Seriennummer fotografieren kann, hat er dann auch den Kontakt zu uns abgebrochen. Also hat sich gar nicht wieder gemeldet. Und da wollte ich jetzt mal fragen, welche Möglichkeiten man da hat, wenn das so, ich sage mal, mehr oder weniger eindeutig ist. Genau, was man da machen kann.
Ja, weil eigentlich liegt ja ein relativ klarer Diebstahl vor. Vielen Dank für die Schilderung. Schön auch die Vögel im Hintergrund zu hören. Wir hier sind ja im Studio, wir haben ja nicht so viel Naturzugang. Ich gebe das mal an Günneweg weiter. Das ist ja direkter Diebstahl eigentlich, den man ja vermutlich einfach der Polizei melden müsste, oder?
Ja, so wie ich das verstanden habe, ist das ja auch geschehen. Und die Polizei wollte dann oder konnte dich weiter ermitteln. Tatsächlich ist natürlich eine gewisse Schwierigkeit. Habe ich jetzt subjektiv das Diebesgut entdeckt und als solches identifiziert oder ist es wirklich objektiv für jedermann feststellbar? So, und solange es jetzt nicht für die Polizei ganz klar feststellbar ist, sind denen oftmals auch die Hände gebunden an dieser Stelle. dann gilt es halt, die Indizien, die vielleicht vorliegen, zu verdichten. Im schlimmsten Fall, in Anführungszeichen, müsste man tatsächlich selbst, und da würde ich aber wiederum fast von abraten, weil man sich in gewisser Weise ja in Gefahr bringt, wenn man es mit kriminellen Hehlern oder sogar Tätern selbst zu tun hat, aber im Zweifel vielleicht sogar eine Detektei einschalten, die dieses Produkt dann erstmal kauft, um den Täter dahinter dann dingfest zu machen oder an die weiteren Daten zu kommen. Und in dem zweiten Schritt kann man dann neben der Strafanzeige und den Strafverfolgungsbehörden auch zivilrechtlich die dann gezahlten Kaufbeträge wieder zurückfordern. Das wäre eine Möglichkeit zumindest.
Frau Lohse, wäre das, ist das etwas, was Ihnen hilft?
Zumindest ja, das, auf jeden Fall. Das hatten wir noch nicht in Betracht gezogen.
Aber vielleicht ganz kurz an der Stelle nochmal. Also ich würde tatsächlich aber schon davon abraten, das auf eigene Faust zu machen. Man kennt natürlich, weiß nicht die Gewaltbereitschaft von solchen Täter oder Tätergruppen, die dann dahinter stehen. Oder ist der Verkäufer vielleicht selbst unwissend? Das kann man vorher nicht absehen. Das heißt also, man sollte es nicht auf eigene Faust machen. Man sollte, wenn, auch einen Spezialisten hier hinzuziehen.
Wie ist es denn, wenn ich über zwei Ecken ein Produkt gekauft habe, was vielleicht einmal gestohlen worden war, mache ich mich dadurch auch, ist das sozusagen strafrechtlich relevant oder?
Also strafrechtlich, wenn ich im guten Glauben etwas erworben habe und erworben durfte, also bestes Beispiel ist immer, wenn ich auf dem Autobahnparkplatz eine 10.000 Euro Rolex-Uhr kaufe und bezahle dafür 200 Euro, muss mir natürlich bewusst sein, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Wenn ich aber davon ausgehen durfte, dass es sich hier im ordnungsgemäßen Verkauf handelt, ist auch bei Hehlerware erstmal die Strafbarkeit dann für den Käufer ausgeschlossen. Was allerdings dann der Fall sein könnte, dann kommt es dann wieder auf den guten Glauben an, dass er die Sache, wenn es rauskommt, nicht behalten darf. Das heißt, dass er selbst zum Opfer wird und auch einen finanziellen Schaden erleidet. Aber auch das ist dann nachher wieder eine Einzelfallbetrachtung tatsächlich.
Prima. Vielen Dank, Frau Lohse. Ich hoffe, wir konnten Ihnen helfen und vielen Dank für den Anruf.
Vielen Dank.
Ja. Und wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Herrn Mornicke. Auch er hatte Probleme, Schwierigkeiten mit dem Verkauf auf einer Kleinanzeigenplattform. Herr Mornicke, hallo, von wo rufen Sie denn an?
Guten Morgen, ebenfalls aus Göttingen.
Ah, aber es geht nicht ums gleiche Produkt.
Nein, es geht nicht um eine Tuba.
Okay, sehr gut. Worum geht's denn?
Ja, Sie haben heute Morgen gefragt, ob jemand beitragen könnte mit Erfahrungen mit Betrugsmaschen. Und ich kaufe und verkaufe jetzt schon seit etlichen Jahren auf verschiedenen Gebrauchtplattformen. Also ich versuche eigentlich, alle meine Sachen möglichst gebraucht zu kaufen. Und dann bleibt es nicht aus, dass ich sie auch irgendwann wieder verkaufe. Insbesondere habe ich gerne ein gutes Handy und einen guten Laptop und verkaufe die dann irgendwann auch wieder. Und das sind genau die Produktkategorien, die für Betrüger besonders interessant sind. Also das ist auch wieder eigentlich die alte Regel, je höher der Wert ist und je besser die Wiederverkaufbarkeit von einem Produkt, desto mehr Betrüger zieht es natürlich auch an. Und das ist meiner Erfahrung nach mittlerweile doch schon ganz erheblich, mit was man es dann zu tun bekommt, also von der Häufigkeit.
Also können Sie den Fall schildern, was Ihnen da passiert ist?
Ich kaufe normalerweise ein Telefon für mich, wenn es irgendwie 2 Jahre alt ist, und dann behalte ich es 2 Jahre lang und dann verkaufe ich es weiter. Mhm. So dass ich, wenn ich ein hochwertiges Telefon, was vielleicht 8 Jahre hält, kaufe, dass ich das dann günstig bekomme, ökonomisch, und dann auch mit einem guten Gewissen noch weiterverkaufen kann. Mhm. Und so mache ich das mit meinem Laptop auch. Ich habe einfach nicht so viel Geld. Und da passiert es mir jedes Mal, dass ich an Betrüger gerate, wenn ich was kaufe oder auch wenn ich was verkaufe.
Also, und Betrüger heißt dann in dem Fall, dass die Menschen sich dann nicht mehr melden oder sie über den Tisch ziehen wollen? Oder wie
genau,
läuft der Betrug
ab? Genau, also in beide Richtungen. Wenn ich was kaufen möchte, dann versuchen Menschen, an das Geld zu bekommen, ohne ein Produkt zu liefern. Und wenn ich was verkaufe, versuchen Menschen, an das Produkt zu kommen, ohne zu bezahlen. Und wenn ich jetzt beispielsweise ein Handy reinstelle auf, ich nehme jetzt einfach mal Kleinanzeigen als beliebiges Beispiel, und ein Handy einstelle, dann muss ich damit rechnen, dass ich mehrere betrügerische Anfragen pro Tag bekomme mittlerweile. Beim Verkauf bei eBay ist das nicht ganz so krass, aber trotzdem auch da ist meine Erfahrung nach, alle 1 bis 2 Tage habe ich einen betrügerischen Kauf, wenn ich was verkaufe.
Woran erkennen Sie die betrügerischen Absichten? Das ist ja sozusagen dann auch Frage der Einschätzung. Und ich meine, im Zweifel liegt kein Betrug vor, sondern vielleicht einfach eine Änderung der Kaufabsicht oder so.
Vollkommen richtig, vollkommen richtig. sie bewegen sich da in einem Gefühlsbereich. Mhm. Also das ist mein Bauchgefühl, was ich mittlerweile entwickelt habe. Das ist mir, da bin ich vorsichtig. Also ich spreche mal vielleicht von der Käuferseite, das ist einfacher. Da kann ich immer einfacher noch zurücktreten von einem Kauf. Aber auch da, das kann sein, ich habe mit jemandem telefoniert und mehrmals, in einem Fall habe ich sogar mehrmals telefoniert und die Person hat mir glaubhaft versichert, dass alles in Ordnung ist. Ich habe den schweren Fehler begangen, habe das Geld überwiesen ohne Versicherung und die Person hat sich damals danach nie wieder gemeldet. Klassischer Fall auch, ich soll irgendwie über WhatsApp Kontakt aufnehmen und dann über irgendwelche Seitenkanäle.
Genau, das haben wir auch gerade schon geschildert bekommen. Ich würde das jetzt mal so umformulieren, ob es vielleicht bei Elektronikprodukten gerade anfälliger ist, weil es da eventuell mehr Interesse gibt von Menschen mit betrügerischen Absichten. Ich gebe das mal an Herrn Fischer. Ist das so ein Subsegment in diesen Kleinanzeigenplattformen, was besonders anfällig ist für vielleicht quasi gewerbliche Verkäuferinnen, Verkäufer oder Menschen mit betrügerischen Absichten?
Habe jetzt keine direkten Zahlen dazu, aber das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Vor allem, weil wir da ja auch immer gleich in einem Bereich von mehreren hundert Euro sind. Also Betrügereien lohnen sich da natürlich fallweise, wenn man jetzt gebrauchte Kleidung oder solche Sachen verkauft oder ein Schränkchen. Ist vom Versand her natürlich auch schwieriger, da kommen aber meistens nicht die Summen zusammen. Und dazu kommt natürlich, dass gerade ein Teil der Consumer-Elektronik wie Notebooks und Handys auch so einen hohen Faktor, das will ich unbedingt haben. Ja, und gerade wenn dann irgendwo mal ein vermeintliches Schnäppchen da ist oder irgendwo original verpackte Ware, vielleicht nur zur Hälfte des Preises aus irgendwelchen erklärten Quellen, die natürlich dann meistens irgendwo eher vom Lastwagen runtergefallen sind aus Versehen. Und da schaltet das Gehirn dann viel leichter weg, weil das sind solche Impulskäufe, wenn man solche Schnäppchen sieht. Das kann man dann regelmäßig immer wieder mal auch lesen oder hören, dass gerade bei solchen Dingen, wo dann auch vielleicht ein Zeitdruck mit dabei ist oder wo man halt was wirklich unbedingt haben möchte, da schalten sich dann die Neuronen weg, die für Gefahr zuständig sind, für Risiko, die sagen, kann es wirklich sein, wo man normalerweise sagt, wenn was zu gut ist, um wahr zu sein, ist es meistens auch nicht wahr. Ne? Hat der Anrufer ja gerade auch schon erklärt. Mhm. Ich glaube schon, ja, vor allem, weil das halt auch Dinge sind, die jeden Tag zu Tausenden und vielleicht Zehntausenden verkauft werden. Jeder braucht ein Handy, jeder oder viele brauchen ein Notebook und es dreht sich halt auch sehr schnell durch.
Mhm. So, Herr Monicke, vielen Dank für Ihre Schilderung. Ich hoffe, wir konnten das so ein bisschen mit aufnehmen. Wie bitte?
Darf ich eine Sache noch kurz anhängen?
Ja, gern kurz.
Ich würde gerne, es hören ja gerade viele Leute zu, den dringenden Appell anhängen, wirklich, der Gast sagte das ja auch gerade, man kann sich leicht wenden lassen, ausschließlich versichert zu bezahlen. Sich niemals davon überreden zu lassen, so gut das Argument auch immer ist, wenn man das nicht persönlich abholt, irgendwie eine Überweisung loszuschicken, sondern ausschließlich über versicherte Transaktionen.
Das ist, denke ich, ein Tipp, den hier alle unterschreiben können. Das haben wir eben auch gehört. Oder Herr Gönnewig, vermutlich ja.
Damit haben wir natürlich immer noch eine zusätzliche Absicherung. Das heißt, das ist schon zu empfehlen, solche Zahlungsmethoden zu wählen.
Vielen Dank, Herr Monicke, für den Anruf.
Sehr gerne.
Wenn man vielleicht noch ergänzt, ja, bei gern. PayPal dann auch nicht den Familie- und Freunde-Link verwenden, weil man da eben auch keinen Käuferschutz hat. Das sagen eben auch manche und sagen, überweise es per Family and Friends, weil dann kostet es keine Gebühren. Wieder mit einer Story hinten dran, da fällt aber dann der Käuferschutz auch komplett weg.
Ja, absolut zutreffend.
Prima, vielen Dank, weil wir hier zum Teil auch etwas kritische Mails kriegen, dass wir jetzt nur über Betrugsmaschen und die negativen Seiten dieser Plattform reden. Es ist natürlich nicht alles nur Betrug und schlecht. Wahrscheinlich 99% bis 95% der Käufe und Verkäufe laufen eigentlich gut ab. Britta Mersch, meine Kollegin, ist jetzt auch mit im Studio und die hat sich mal durch die Mails, die wir bekommen, den ganzen Morgen schon gearbeitet und kann uns vielleicht sagen, was da am häufigsten erwähnt wird.
Genau, also es waren wirklich eine Menge Mails heute. Es ging teilweise um gute Erfahrungen, die gemacht wurden, teilweise um sehr schlechte Erfahrungen, die gemacht wurden. Da können wir auch später nochmal über einige Fälle sprechen. Ganz grundsätzlich kamen dann doch nochmal so ein paar kurze Fragen zum Thema Steuern. Also ganz grundsätzlich, was darf ich steuerfrei pro Jahr verkaufen und wieso sind Privatverkäufe überhaupt steuerlich relevant? Kann man da vielleicht nochmal die Hintergrundinfo geben, wieso das überhaupt da steuerlich geltend gemacht werden muss?
Genau, Herr Gönewig, wir haben es ja einmal schon besprochen, aber die Sendung geht ein bisschen länger. Vielleicht schalten Leute auch später ein, vielleicht können wir es nochmal besprechen.
Sehr gerne. Also die steuerrechtliche Betrachtung ist so, dass es natürlich auch immer eine Einzelfallbetrachtung ist. Also es gibt da keine klaren Grenzen. Ab 2, ab 5, ab 10 Verkäufen im Monat ist man steuerpflichtig, sondern es kommt immer aufs große Ganze an. Sprich, welche Anzahl von Verkäufen habe ich, welche Art habe ich. Also sprich, ist es Neuware, Gebrauchtware? Was ist das für eine Art von Güter? Also in welcher Preiskategorie bewege ich mich? Ist es typische Sammlerware etc. pp. Der Bundesfinanzhof hat vor Jahren mal entschieden, dass wenn ich Nerzmäntel oder Pelzmäntel in einer gewissen Anzahl verkaufe, dann schon relativ schnell bei einer Handvoll Verkäufen in die Gewerblichkeit reinrutschen kann, gewollt oder ungewollt. So, und
was
so
ist da der Hintergrund? Wegen des Preises der Produkte? Oder?
Ja, da wird dann zum einen natürlich der Preis, auch auf der anderen Seite wird dann auch bewertet, ist das so eine typische Ware, die der Verbraucher an sich zu Hause massenhaft rumliegen hat. Und da ist natürlich etwas anders, ob ich jetzt meine Briefmarkensammlung, das ist immer ein schönes Beispiel, auflöse, dann habe ich natürlich mehrere Verkäufe, wobei auch da muss ich aufpassen, nicht in die Gewerblichkeit reinzurutschen, ganz klar, da haben wir ganz viele Fälle auch in der Kanzlei. Aber wenn ich natürlich hochpreisige Produkte habe, Nerzmäntel oder sogar Autos, da hat der Verbraucher typischerweise ein, vielleicht zwei zu Hause. Und wenn ich dann aber schon drei in 2 Monaten verkaufe, stellt sich natürlich die Frage, wo kommen die her, wieso habe ich die? Oder sind die sogar eingekauft worden, um die mit Gewinnerzielungsabsicht zu verkaufen? Und genau das ist halt steuerrechtlich auch dann ein relevanter Punkt, diese Gewinnerzielungsabsicht dann im Nachgang. Mhm.
Jetzt sind wir so ein bisschen bei der Frage, was darf ich als Verkäufer verkaufen? Und eine Frage, die wir eben in der Pause einmal besprochen haben, ist die Frage, welche Produkte unterliegen vielleicht markenrechtlichen Schutz oder darf ich zum Beispiel Tickets für Fußballspiele etc. verkaufen? Worauf muss ich da achten als Verkäufer?
Ja, also es gibt verschiedene Produktsegmente, die natürlich besondere Begutachtung bedürfen. Bleibe ich bei Markenprodukten zum Ersten. Immer dann, wenn es sich um ein Originalmarkenprodukt, was ich gekauft habe in der EU, handelt, dann darf ich das auch ohne Probleme weiterverkaufen. Ja, weil der Markeninhaber will ja gerade, dass dieses Produkt gehandelt hat. Juristisch gesprochen nennt man das Erschöpfung. Wenn es aber Markenprodukte sind, die vielleicht gefälscht sind, also Plagiatsware oder Originalprodukte, die aber nicht aus der EU stammen, zum Beispiel aus dem asiatischen Raum oder aus Amerika, dann haben wir hier im Zweifel innerhalb der EU keine Erlaubnis, die zu verkaufen. Das mag rein markenrechtlich für den Privatverkäufer erstmal nicht das große Problem spielen. Kommt aber dann hinzu, wenn ich mehrere Produkte gleichzeitig bei eBay anbiete und vielleicht in eine Gewerblichkeit reinrutsche, dann greift die Regelung des Markenrechts mit voller Wucht. Das heißt, ich kann dann relativ schnell eine Abmahnung von einer Kanzlei, die den Markeninhaber vertritt, bekommen. Und diese Abmahnungen sind sehr, sehr teuer. Also wir reden hier über Streitwerte im absoluten Minimum von 50.000 bis zu 500.000 Euro Streitwert. Sprich, dieses erste Abmahnschreiben liegt preislich irgendwo zwischen 2.000 und 5.500 Euro, wohlgemerkt für ein Abmahnschreiben. Das heißt, wenn man sich nicht sicher ist, ob es sich um Originalware handelt, sollte man tunlichst die Finger von dem Verkauf lassen oder es zumindest vorher von einem Fachmann abklären lassen, um welche Ware es sich handelt.
Von welchen Produkten reden wir da? Was kommt Ihnen da unter? Also sind das Elektronikprodukte auch, wo man einen Laptop im Ausland kauft?
Also überwiegend tatsächlich sind es Bekleidungsprodukte, also so die typischen Urlaubsmitbringsel auch. Elektronik tatsächlich weniger, aber Elektronikzubehörprodukte, also Handyhüllen oder Automobilzubehörprodukte, Schlüsselanhänger mit irgendeinem Markenemblem. Also das sind so diese Zubehörprodukte, nehmen auch immer einen stetig wachsenden Markt an.
Also da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Das ist ja auch gar nicht bewusst betrügerisch oder so verkauft, aber irgendwie dann ärgerlich, wenn man sehr hohe Kosten damit bekommt. Ich gebe nochmal weiter an Britta Mesch, an meine Kollegin. Welche anderen Fragen beschäftigen die Leute denn sonst noch?
Ja, es ging wirklich vor allem so um die Frage, wann rutscht was in einen Bereich, wo es nicht mehr in Ordnung ist oder wo kann ich vielleicht Betrüger erkennen? Also eine Hörerin schreibt zum Beispiel, sie hat vor ein paar Tagen etwas Merkwürdiges erlebt auf dem Verkaufsportal Marktplatz von Facebook. Da wurde sie dreimal angeschrieben zu einem Angebot einer Schrankwand. Immer wollten die Verkäufer nicht selber kommen, sondern Boten schicken. Man sollte dann der Bote wollte dann das Geld übergeben und den Artikel mitnehmen. Und sie sagte, ja, der Artikel ist ja nicht so einfach mitzunehmen, das sei in Ordnung. Und es ging immer darum, eben die Adresse und die E-Mail-Adresse zu bekommen. Adresse hat sie geschickt, E-Mail nicht. Und jetzt ist sie irgendwie verunsichert, hat dann auch den Kontakt abgebrochen. Also sie fragt einfach, was ist das für eine Praxis? Kennt man das? Ist das bekannt, dass dann vor allem Daten rausgegeben werden sollen, Boten geschickt werden sollen? Also sollte man da vorsichtig sein?
Herr Günewig, können Sie?
Ja, also das ist auch eine der Betrugsmaschen letztlich. Man kann sich das vorstellen, ähnlich wie ein Identitätsdiebstahl. Der Kollege hat das eben auch schon angesprochen, diese typische Dreieckskonstellation. Also es wird dann das Angebot oder vielleicht auch ein anderes Angebot mit diesen Daten dann offeriert, um dann Einnahmen zu erzielen. Und es fällt dann letztlich danach auf den Dritten, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat, gut, glaube ich, seine Daten herausgegeben hat, zurück. Also da empfehlen wir auch immer eine größere Zurückhaltung, was Datenpreisgabe angeht, also Mitteilung von E-Mail-Adressen, Zahlungsdaten insbesondere auch zu agieren und immer nur das, was auch wirklich notwendig ist, herauszugeben.
Ich gebe nochmal an Herrn Witzmann weiter und hole ihn auch mit zu uns in die Runde. Das ist ja wahrscheinlich bei Ihnen, weil es ja auch um kieznahe Dienstleistungen geht oder so, schon auch eine Frage, welche Daten haben die Leute denn voneinander? Aber das ist es dann gar kein Problem, weil die Menschen dann einfach wissen, wo ihre Nachbarn wohnen, oder nutzen das schon auch die Betrüger, die sie haben, aus, dass sie sozusagen bestimmte Daten haben?
Ja, also bei uns haben die NachbarInnen den Namen der Nachbarn und im Zweifel auch die Straße. Im Groben, wenn es eine direkte Nachbarschaft ist, wenn es eine angrenzende Nachbarschaft ist, der Name abgekürzt und dann hat man noch keine Adresse. Das heißt also, ne, wie gesagt, bei uns werden die Nachbarn sehr, sehr schnell hellhörig, weil es halt total untypisch ist, wenn ich sage, ich möchte was am schwarzen Brett verkaufen, und dann, wenn man sich das einmal bildlich vorstellt, sagt jemand, dann pin deinen PayPal oder deine Sachen daran, sondern da geht es halt wirklich um die Adresse, wann treffen wir uns. Und deswegen gibt es die BetrügerInnen, die das bei uns versucht haben, die wurden sehr schnell einfach dadurch entlarvt, dass das halt sehr untypisch und sehr ungewöhnlich ist für die Menschen, die sich bei uns auf dem Marktplatz bewegen.
Alles klar, vielen Dank. Ich gebe nochmal weiter an Britta Mersch, meine Kollegin, vielleicht noch mit weiteren Fragen.
Es gibt noch eine Frage oder einen Tipp bei Kleinanzeigen. Einem Hörer ist aufgefallen, dass man vorsichtig sein sollte, wenn kurz nach der Aktivierung einer Anzeige sofort Anfragen mit Sofortkauf kommen. Seine Erfahrung war, dass diese durch die Bank betrügerisch sind. Gibt es da Erfahrungen in diesem Bereich, also wenn dann wirklich sofort das Angebot kommt, Sofortkauf?
Also das könnte ich jetzt so nicht direkt bestätigen. Was immer problematisch ist, wenn natürlich irgendwelche Zahlungslinks mitgeschickt werden oder Zahlungsdaten außerhalb von der Plattform, da sollte man hellhörig werden. Das heißt, das kann natürlich einhergehen, wenn der potenzielle Käufer dann ausgibt, wir zahlen oder wickeln die Zahlung über XY ab, aber ich zahle dir genau das und jetzt schnell, was du haben möchtest. Das ist zwar einerseits verlockend, aber man sollte sich dann, wie auch schon eingangs gesagt, immer an die von der Plattform bereitgestellten sicheren Zahlungsmethoden halten.
Ich würde jetzt gerne noch mal einen Hörer mit in die Runde dazu nehmen, Herrn Schwers nämlich. Und vielleicht können Sie uns einmal sagen, von wo Sie anrufen und uns Ihren Fall schildern.
Hallo, Herr Schwers. Ja, grüße Sie. Ja, hallo. Ich rufe aus der Uckermark aus an und kaufe und verkaufe schon ewig auf Kleinanzeigen, früher eBay-Kleinanzeigen. Und da ich Hobbymusiker bin, habe ich in Foren einen tollen Trick gesehen, wie man Betrüger entlarven kann. Man fragt zum Beispiel bei einer Gitarre, die jetzt 2000 Euro kosten soll, oder vielleicht auch ein Effektgerät für 200 Euro, ob es ein ganz bestimmtes Feature hat. Das muss man sich dann schön was Lustiges ausdenken. Für die Kollegen ist es dann nachher witzig. Und dieses Feature gibt es natürlich nicht. Hat es den IC346 drin? In der Regel sagten Betrüger, ja, klar, das ist dabei, um verkaufen zu wollen, und dann ist eigentlich klar, es ist ein Betrugsfall.
Da muss man sich aber schon gut auskennen dann mit den Produkten, ne? Das geht natürlich bei Musikinstrumenten besser.
Ja, naja, wenn man irgendein elektronisches Teil hat, man kann es ja auch bei einer Gartenpumpe sagen, ist da die Pumpe mit der Leistung so und so drin, die es vielleicht überhaupt nicht gibt, und die Leute sagen, ja, ist klar, ist dabei, dann hat man die schnell entlarvt, und in der Regel melden sich die Leute dann auch nicht mehr. Das ist, fand ich ganz gut, da gibt es interessante Sachen.
Vielleicht kann ich da mal Ihre Erfahrungswerte erfragen, also in wie viel Prozent der Fälle treffen Sie denn auf Leute, die dann Ja sagen, obwohl es dieses Feature nicht gibt? Oder sind es doch eher Leute, die sich dann auskennen?
Ich kenne es witzigerweise wirklich nur aus Musikerforen, wo man so Betrüger entlarvt hat. Man fragt nach einem bestimmten Feature, die das Ding gar nicht haben kann. Und dann ist klar, die melden sich nicht mehr und dann ist der Kontakt abgebrochen. Ich habe aber selber schon mal eine teure Gitarre über Kleinanzeigen gekauft und habe mir dann aber, weil ich eine ganz bestimmte Frage zu diesem Modell hatte, vom Verkäufer ein Video machen lassen, wo er mir zeigt, dass die das und das kann. Also da war ich dann schon mal, dachte, okay, das ist auch die Gitarre und er zeigt mir genau das, was ich wissen wollte. Was ich dann auch oft mache, ist den Namen und den Verkaufsort gegenchecken im Netz. Manchmal geben die Leute nebenher Handballunterricht oder so und dann findet man die auf irgendeiner Seite. Das mache ich auch sehr häufig bei teuren Geschichten.
Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um das Grundvertrauen in den Verkäufer herzustellen. Ich frage mich ja nur, inwiefern dann diese Anekdoten über betrügerische Praktiken natürlich sich mehr verbreiten als jetzt Anekdoten darüber, dass einfach ein normaler Kauf ablief und so weiter. Aber trotzdem sind es sehr interessante Fälle, wo man vielleicht auch von lernen kann, ne?
Ja, ganz bestimmt. Also in der Regel sind die Betrügereien wahrscheinlich eher im prozentual niedrigen Bereich. Aber natürlich erzählt man sich darüber, um sich gegenseitig zu warnen. Also komisch fand ich letztens, da ging es um was für 50 € und die Verkäuferin meinte, nein, Überweisung geht nicht. Nur PayPal, sonst kein Verkauf. Habe ich dann auch mich lustig verabschiedet. Oder eben, da ich ja Berufsfotograf bin, wenn ich da mal was Gebrauchtes brauche, dann kaufe ich das in der Regel nur in geschlossenen Foren, wo auch eine Verkaufshistorie der Verkäufer dabei ist. Mhm. Da kann man dann relativ sicher sein.
Ja, vielen Dank, Herr Schwers, für diese Einschätzung. So, ich gebe jetzt nochmal weiter an meine Kollegin Britta Mersch. Wir haben wahrscheinlich noch ein paar mehr Fragen von Hörerinnen und Hörern.
Genau, ganz grundsätzlich ist die Frage, was ist denn eigentlich, wenn dann die Ware bei mir ankommt und nicht so ist, wie ich sie mir vorgestellt habe? Also es gibt wirklich abenteuerliche Fälle, wo Hörer beschreiben, sie haben einen Rasierapparat gekauft. Der Apparat sollte eigentlich neu sein, war aber nicht mehr neu, sondern da waren schon Barthaare drin etc. Oder wenn man wirklich irgendwo hinfährt und sagt, man möchte was kaufen, aber man stellt dann fest, das, was man eigentlich abholen will, es nicht mehr da. Stattdessen wird einem dann was anderes angeboten, was dann eventuell minderwertiger ist oder nicht. Also wie geht man dann in solchen Fällen damit um, wenn einem dann, wenn man vor Ort ist, was anderes angedreht werden soll?
Ich gebe das vielleicht mal an Herrn Witzmann, weil das ist ja wahrscheinlich schon auch ein Problem, was Sie auf Ihrer Plattform ähnlich haben. Aber da muss man dann im Zweifel mit umgehen als Käuferin oder Abnehmer.
Ja, also ich glaube, die erste Reaktion ist natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, es vor Ort zu prüfen, man muss nichts Minderwertiges kaufen. Und wenn man hinfährt und Dinge abholt, passiert ja auch oft die Transaktion in Bargeld vor Ort. Da einfach soll man sich einfach in nichts reinquatschen lassen und einfach sich klar positionieren. Und das Thema, wenn Dinge minderwertig geschickt werden, ich bin jetzt kein Experte für Versand, aber meines Wissens kann man da auch einfach die Sachen entsprechend reklamieren. Wenn man halt vorher die Regeln, die jetzt ja auch hier schon sehr häufig genannt wurden, beachtet, nämlich irgendwie, dass man in den Plattformen die Bezahlvorgänge abwickelt und einfach die Gesamtkommunikation transparent und nachvollziehbar nachweisen kann, dann sollte das ja kein Problem sein. Und ich glaube, was Sie gerade gesagt haben, so im Nebensatz war total wichtig. Es ist ein kleiner Anteil an Betrügereien, die passieren. Und in den meisten Fällen ist es ja tatsächlich so. Und deswegen werden die Plattformen ja auch so stark genutzt, dass tatsächlich die Menschen dort positiv rausgehen und positiven Erfahrungen. Aber natürlich, ich finde es sehr spannend, dass die Diskussion sich sehr stark auf die Betrügereien forciert gerade.
Ja, ich meine, wir schauen natürlich auch sehr stark auf die Verbraucherrechtsaspekte. Dann liegt natürlich meistens auch irgendeine Art von Problem-Sachverhalt vor, den man klären muss. Und natürlich gibt es auch sehr viele gut ablaufende Käufe. Wir kriegen ja auch einige Mails, da kann ich sozusagen nicht direkt eine Frage daraus generieren, die wir hier sinnvoll besprechen könnten. Aber uns schreiben auch sehr viele Leute, dass sie einen schönen Staubsauger gekauft haben oder sonst eigentlich mit allem zufrieden sind oder so. Das möchte ich hier nochmal der Transparenz halber sagen. Nee, Herr Fischer, vielleicht können Sie dazu auch nochmal was sagen. Was ist denn Ihrer Einschätzung nach der, also Sie haben vorhin einmal geschildert, was teilweise die Leute erfreut und warum die auf diese Plattform auch gehen, warum die auch so eine Art von vielleicht Glücksgefühl oder so eine Art von Sucht fast schon in dieser Interaktion mit anderen Menschen und beim Verkauf von privat zu privat erfahren. Ist das etwas, was die Menschen speziell auf so Secondhand-Plattformen zieht?
Ich würde nicht behaupten, dass es einen auf die so eine Plattform zieht speziell, sondern wenn man dann mal auf so einer Plattform ist oder wenn man das erlebt hat, glaube ich, dann kann schnell, je nach Typ, manche sind da mehr anfällig, so eine kleine Abhängigkeit kommen. Wir sehen es ja eigentlich im Alltag in Social Media, die beherrschen das ja eigentlich relativ gut. Da kommt dann ein Like, eine Nachricht, jemand findet das toll, was man gepostet hat. Da werden die Menschen zum Teil regelrecht süchtig danach. Wird auch immer so ein kleiner Dopaminausstoß, so eine Belohnung kommt dann im Gehirn. Social Media Plattformen beherrschen das ja sehr gut, das zu bespielen. Und zum Teil haben wir sowas ja auch in den anderen Plattformen wie Shein beispielsweise, Temu, diese neuen Marktplätze, Verkaufsplattformen, die da hochkommen oder auch Wish, die da ganz gezielt damit arbeiten, mit kleinen Wheels, die Belohnungen, die Prozente, Rabatte versprechen, die sagen, das gilt nur 3 Minuten und du musst in den nächsten 3 Minuten kaufen, sonst verlierst du diesen Rabatt. Und wie ich es vorhin erwähnt habe, da schalten bei vielen Menschen dann einen Teil vom Gehirn weg. Und sie folgen dann mechanisch, wie wenn man so ein Beutetier hinterher rennt, da kommt dann so ein kleiner Tunnelblick. Und wir Menschen sind natürlich von der Konstruktion her einfach so, dass wenn wir lernen, dass uns bestimmte Dinge glücklich machen, wir essen eine Schokolade oder was auch immer, da kriegen wir so einen kleinen Dopaminausstoß, der Körper belohnt uns dafür. Und da kann man tatsächlich regelrecht süchtig danach werden. Manche sind da anfälliger, manche weniger anfällig. Aber gerade das, was ich vorhin erwähnt habe mit diesem Shein, mit der Plattform ist ja jetzt innerhalb von Jahren zum größten Modehändler der Welt avanciert, mit allen Nachteilen, die es da gibt. Das ist ja nicht unser Thema heute. Mhm. Da kann man aber auch schon feststellen, dass viele jugendliche Käuferinnen oder Käuferinnen im so 20, 25, dass sie da regelrecht eine Kaufsucht entwickeln bei solchen Plattformen und immer wieder kaufen.
Gut, und jetzt geht's ja bei Secondhand-Käufen auch oft um, sag ich mal, Produkte, die man vielleicht einen nostalgischen Wert zuschreiben könnte. Deswegen suchen da vielleicht Menschen auch irgendwie Produkte, mit denen sie emotional sogar etwas verbinden. Das führt vielleicht auch dazu, dass man gerne auf dieser Plattform ist. Vielleicht gebe ich nochmal an Britta Mersch. Haben wir denn solche Beschreibungen auch in den Mails, wo Leute von ihren guten Erfahrungen reden?
Auf jeden Fall, wollte ich gerade auch sagen. Also wir haben wirklich eine Menge Hörerinnen und Hörer, die von ihren guten Erfahrungen schreiben, die sagen, sie nutzen Plattformen seit Jahren. Also sowas wie Momox zum Beispiel, wo sie Kleider kaufen und verkaufen und sagen, wenn die eigenen Kleider angenommen werden, zahlt man dann Kommission, aber man kann dann auch davon ausgehen, dass diese Kleidung so in Kreisläufe kommt und das finden die gut. Also es gibt wirklich viele, die schreiben, wie sie ihre Sammlungen bereichern durch Käufe etc. Und andererseits ist aber auch so ein Punkt, dass einige sagen, wenn man diesen Markt nutzt, also ist es denn wirklich so, dass man die Dinge eher in den Kreislauf bringt oder befeuert der Markt wiederum was, dass man noch mehr konsumiert, um es dann wieder zu verkaufen. Also das ist ja auch immer so eine Frage, wie nachhaltig bin ich eigentlich, wenn ich auf Secondhand-Plattformen mich tummle, da kaufe und verkaufe. Also ist es eher nachhaltig oder eher nicht so?
Vielleicht gebe ich das nochmal an Herrn Witzmann. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Einschätzung oder Meinung? Ich kenne keine Zahlen, aber ich denke schon, dass wenn man Dinge, statt sie neu zu kaufen, gebraucht kauft und sie damit quasi die Lebenszeit verlängert, dann hat das einen total nachhaltigen Wert. Ne? Ich kenne die Zahl der Bohrmaschine. Wenn man überlegt, eine Bohrmaschine wird, glaube ich, im Durchschnitt in der Lebensdauer 11 Minuten benutzt und die werden hauptsächlich in Asien produziert, werden dann mit Containerschiffen nach Europa gefahren und hier verkauft. Dann ist es total gut, wenn wir aus 11 Minuten 22 machen und nicht die nächste neue Bohrmaschine kaufen. Also von daher, ich glaube, dass wenn man es wirklich schafft, Dinge nachhaltig wieder in den Kreislauf zu überführen und diese Dinge dann ja wirklich, ne, sammeln ist das eine Thema und das andere Thema ist aber auch einfach Dinge in die Wiederverwendung zu überführen, dann finde ich, ist das schon der richtige Ansatz, um wirklich auch nachhaltig den Zirkel zu betreiben und auch da einen Beitrag zur Umwelt zu leisten.
Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Bohrmaschinen. Ist das denn das häufigste Beispiel, was bei Ihnen verliehen wird? Oder war das jetzt einfach das Beispiel, was ich sozusagen vorgeprägt habe und Sie dann weiter benutzt haben? Oder?
Ist tatsächlich ein sehr, sehr häufiges Verleihgut, weil tatsächlich das Gute ist ja, wenn man eine digitale Nachbarschaft hat. Ich kenne immer 3 NachbarInnen, die gerade die, von denen ich weiß, sie haben eine Bohrmaschine, aber meistens brauche ich ja die Bohrmaschine jetzt. Und da sind wir halt, und das ist ein Thema, das tatsächlich sehr häufig bei uns passiert, weil die Menschen jetzt eine Bohrmaschine brauchen und in der Regel dauert es unter einer Minute, bis ein Nachbar einer Nachbarin sagt, hey, dann hol dir meine ab. Und deswegen ist das das Beispiel, das wir sehr oft konsultieren sozusagen.
Sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, eine gute Mischung aus positiven und vielleicht auch problematischen Fällen auf Secondhand-Plattformen im Internet. Ich danke recht herzlich den ganzen allen Gesprächspartnern, Herrn Mario Fischer, vielen Dank.
Sehr gerne.
Herrn Witzmann in Berlin, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch, dass ich da sein durfte.
Und auch Herrn Günneweg hier in Köln, vielen Dank. Sehr gerne. Britta Mersch, meine Kollegin, auch neben mir, vielen Dank.